Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch zu unserem Shiur diese Woche zu Parashat Behar. In einer seiner sehr eloquenten, er war ein gewaltig eloquenter Redner, Rav Yosef Vesalovitch, in einem seiner Shiurim zu Parashat Behar eigentlich. Das war ein Dine in Ehre eines bestimmten Rabbiner Kavan, glaube ich. Er sagte Rav Soloveitchik, er sprach vom großen Prinzip von Sefer Vayikra. Es fängt so an, er sagt, das Buch Vayikra hat kein Glück gehabt. Das heißt, es hat kein Glück gehabt. Die Menschen schauen Vayikra als sehr technisches Buch in der Tora an und deshalb sind wir nicht immer so offen, um zu sehen, was für gewaltige Tiefe es drin gibt. Und dann sprach er vom großen Prinzip am Ende des Buches, nämlich in unsere Parasha, wo es heißt, Kigerim v'toshavim atem imadi. Ihr seid Fremde und Ansässige mit mir, kilichola aretz. Der Mensch glaubt immer, da habe ich ein festes Besitz. Ich habe gerade eine Investition gemacht. Das ist mein Haus. Das ist meine Wohnung. Das ist mein Feld, meine Fabrik. Mein. Und manchmal überschattet das eigentlich die wichtigeren Dinge im Leben, die noch wichtiger sind als unser Wohlstand. Und für Soloveitchik war eben einer der Aspekten der Mitzvot von Schmitta, dass der Mensch sich bewusst wird, das Land gehört Gott und wir haben auf diesem Land unsere Berufung zu erfüllen. Und hier ist die Frage für den heutigen Shiur. Woher entnimmt Rav Soloveitchik diese Idee? Ja, immer wieder, als ich mich mit den Schriften von Rav Soloveitchik auseinandergesetzt habe, und ich mache das viel zu wenig, ich möchte das mehr machen, aber das ist schon aufwendig, wenn man sieht, was wir heute machen werden, dann merke ich einerseits eine riesige Eloquenz und philosophische Tiefe. Und normalerweise stellt man sich damit zufrieden und dann gehen ein paar Monate oder Jahre vorbei und dann entdeckt man eigentlich die Quelle, auf der Rav Soloveitchik basierte. Denn Rav Soloveitchik war nicht nur eloquent. Es war nicht aus dem hohlen Bauch, dass er das holte, sondern mit seinem großen Wissen konnte er eben diese Brücke zwischen den klassischen Quellen und diesen großen Prinzipien schlagen. Er konnte in den klassischen Quellen eben diese Ideen finden, die er dann so wunderbar zu Ausdruck brachte. Das ist die Größe des Philosophen, des Denkers und des Lamdans in einem gewickelt. Aber woher entnimmt Rav Soloveitchik diese Idee? Eine der möglichen Quellen ist eben der Ramban dieser Woche. Das heißt, ich spreche zu den Kindern Israel. 6 Jahren sollst du beieinander arbeiten und im 7. Jahr Shabbat Lashem. Ein Shabbat zu Gott. Zitiert Ramban von Rashi, dieser Shabbat sei zum Zwecke des Namen, also gib mir das auch für Shabbat. Das ist schon Rashi, so sagt Rashi das hier vor Ort. Rashi spricht von diesem Shabbat Lashem, behauptet, es würde bei Shabbat Bereshit stehen, beim wöchentlichen Shabbat, steht aber nicht so. Und deshalb sagt Ramban folgendes: Die Rabotein und unsere Weisen, als sie das sagten, was sie sagten, das von Rashi zitiert wurde, das heißt, Rashi, als er seine Auslegung hier oben gegeben hat, basierte auf einem Midrash. Und er gibt aber eine Interpretation dieses Midrashes, obwohl er nur eine halbe Zeile schreibt. Ja? Shabbat Lashem, Leshem Hashem, Keshem Shenemar B'Shabbat Bereshit. Das ist schon eine Paraphrase und eine Interpretation. Nämlich, dass genau das, was wir bei Shmita finden, auch bei Shabbat Bereshit steht. Rabotenu lokach nitkavnu bei Midrashan. Sagt aber in Wirklichkeit, wenn man den Midrash anschaut, ist nicht das, was unsere Weisen damit meinen. Kichol ha-Shabbatot, alle Arten Ruhetage, gam moadim, zum Beispiel die Feiertage, also Shabbat, der wöchentliche Shabbat und die jährlichen Feiertage, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, Leshem Hashem hen, die sind ja alle für Gott gewidmet, zu Gott gewidmet. Und trotzdem.
Es gibt offensichtlich ein Verbindungsproblem, also probieren wir mal ein kleines bisschen zu warten.
Ah, ich bin wieder da. Bis wo hat man gehört?
Also eigentlich waren wir beim Rashi.
Versuchen wir es jetzt. Eigentlich auf Basis von Rashi hätten wir erwartet, dass die Parallele zwischen den zwei Stellen eine sehr direkte ist. Es steht Shabbat Lashem bei Shmita, vermutlich steht Shabbat Lashem auch beim wöchentlichen Shabbat und deshalb ist das verbunden. Aber nicht jede Analogie ist so direkt. Nochmal sind Analogien ein bisschen komplexer, ein bisschen subtiler. Und das ist, was wir hier haben. Beim wöchentlichen Shabbat steht, und Gott ruhte, und deshalb sollt ihr euch von Werktätigkeiten enthalten. Bei Shemitah steht, und die Erde wird einen Shabbat zu Gott halten. Nochmals, beim wöchentlichen Shabbat und Gott ruhte. Beim Shemitah-Jahr und die Erde wird ruhen. Das ist gar nicht parallel. Wo ist dann die Parallele? Das ist, was Ramban eigentlich als großes Geheimnis und großes Prinzip hier sieht. Nämlich sagt er, wenn man betrachtet, wie Schmita in der Schrift behandelt wird, dann sieht Schmita aus, als ob es überdurchschnittlich, es wiegt zu schwer. Klassifikation der Strenge, der Ge und Verboten, schauen wir auf der potenziellen Strafe bei jemandem, der dieses oder jenes Ge oder Verbot mutwillig verletzt. Und damit wissen wir, wie schlimm, also wie wichtig dieses oder jenes Gebot ist. So wissen wir, dass die Strafe für die mutwillige Verletzung im Beisein von zwei Zeugen von Schabbat eine sehr strenge ist. Und damit wissen wir, dass der Schabbat sehr, sehr wichtig ist. Er hat einen hohen Stellenwert. Damit ist der Schabbat bedeutender als alle Feiertage, sogar bedeutender als Yom Kippur, weil die Strafe für die Verletzung des Schabbats noch schlimmer ist als die für Yom Kippur. Und umso mehr natürlich, beide sind strenger als eine Werktätigkeit in einem sonstigen Feiertag. Aber hier sagt Ramban, schau mal, Schmita ist ein Lavdoreit, ein einfaches Verbot. Die Verletzung dieses Verbotes bringt eine vergleichsmäßig relativ milde Strafe mit sich mit. Und trotzdem aber betont die Schmita etwas super Ernstes. Einhaltung von Schmita, Kaskade von nacheinander schlimmeren Situationen mit sich mitbringen, wie man das aus der Reihenfolge der Themen der Parasha dieser Woche entnehmen kann. Und damit ist Schmita überdurchschnittlich, es ist zu präsent, es ist zu wichtig. Wieso ist es so wichtig? Das ist die große Frage des Ramban. Ramban sagt, die Bedeutung von Schmita kommt nicht nur von der Strenge des Verbotes, sondern sagt er, was ist warum ist der Schabbat so, so bedeutend? Warum ist der Schabbat entscheidend, ja, um zu entscheiden, wer eigentlich der Gemeinschaft der praktizierenden Juden zugehört? Was macht den Schabbat so besonders? Die Antwort ist, dass mit dem Einhalten des Schabbats wir an unserem Leib mit der Strenge der Verbote, die wir mit uns mittragen und der Gebote, die wir so erfüllen, zeigen wir uns selbst und den anderen verkünden wir, dass Hashem Himmel und Erde erschaffen hat. Er ist der Schöpfer, er hat das alles im Griff und wir leben das fortan. Das ist, was der wöchentliche Schabbat bedeutet. Damit wir eine Beziehung mit Gott haben können, müssen wir zuerst anerkennen, wer Gott ist und was er kann. Das fängt mit dem wöchentlichen Schabbat an. Was ist mit Schmita? Schmita, sagt Ramban, die 6 Jahre der Arbeit stehen für die Existenz, für die Dauer der Existenz der ganzen Welt. Das Schmita-Jahr ist eine Vorschau des Jenseits, wo wir die heiligen Früchte des Landes essen, und dafür nicht arbeiten. Die kommen und pflücken was, aber man darf nur mitnehmen, was man selbst braucht und nicht mehr. Das ist also eine Deutung von Schmita. Sagt Ramban, Schabbat weist auf die Schöpfung hin, Schmita weist auf dem Jenseits, auf das Ziel, auf die Berufung, auf wohin die Welt geht. Und deshalb ist Schmittag so bedeutend, denn ein Mensch kann ja anerkennen, dass Gott alles in Gang getrieben hat und trotzdem nur sagen, naja, und seit dann hat Gott die Welt verlassen, lässt sie alleine. Schmittag ist zu glauben, dass wir irgendwo hinzielen. Und das macht Schmittag so bedeutend. Ich meine, das ist ein echtes Echo von was Rav Soloveitchik gesagt hat, Jahrhunderte später gesagt hat, dass das große Prinzip des Buches ist. Er hat diesen Wortschatz, den Rav Soloveitchik von der modernen Philosophie entnehmen wird, noch nicht gehabt, aber sagt jetzt genau das Gleiche. Und die Freiheit, die Diener zu Schmittah, zum siebten Jahr bekommen, ja, nach 6 Jahren, sagt er, ist parallel zu Schmittah. Es ist zwar nicht an diesem Schmittah-Zyklus verbunden. Das heißt, wenn jemand sich als Diener verkauft, dann geht er nach 6 Jahren frei. Am Anfang also des siebten Jahres ist er eine freie Person. Sagt man trotzdem, obwohl das nicht mit dem Kalender der 7 Jahre eines Schmittah-Zyklus verbunden ist, ist es parallel. Es ist wie der persönliche Schmittah des Dieners. Und das heißt eigentlich, was ist der Jenseits? Der Jenseits ist die große Freiheit. Ukratam Doror Bochol Aretz von Yovel, ja, das ist die riesige Freiheit von Yovel und die große Freiheit des siebten Jahres, ja, das ist, was wir im Jenseits dann erleben werden. Und deshalb, sagt Ramban, ist Veshavta Aretz Shabbat Lashem, die Erde ruht, ja, damit wir uns zu Gott ausrichten, damit wir ein Stück Jenseits empfinden. Die Parallele zwischen Schmittah und dem wöchentlichen Schabbat ist nicht, dass beide Lashem sind. Nein, aber die Parallele ist, dass beide große Prinzipien sind, wo unsere Beziehung mit Gott weitgehend von diesen Prinzipien bestimmt werden. Und mit der Erfüllung dieser Mitzvot bekennen wir uns diesen Prinzipien und verkünden sie. Das ist, was Veshavta Aretz Shabbat Lashem bedeutet. Wegen des mangelnden Internets kann ich die Quelle kaum zeigen und wir können nicht den Text seinen individuellen Zeilen anschauen. Es ist kein leichter Text, denn inmitten des Textes fängt Ramban an, mit Hinweisen zu sprechen. Er bringt uns eine Quelle, also gegen Ende des Textes bringt uns 2 Quellen und sagt uns nicht richtig, was das bedeutet, gibt uns nur so einen Hinweis und man muss dann schon anfangen, mit Kommentaren von Ramban zu arbeiten, damit man überhaupt verstehen kann, was er will. Aber na, wenn ich jetzt nicht den genauen Text zeigen kann, dann spreche ich einfach über so eine Metasache, dann versteht man nicht, was ich will. Ich werde mal mich begnügen zu betonen, dass Ramban manchmal auch, genau wie wir das bei Ibn Ezra gesehen haben, von dem Ramban sagte, ich werde euch offenbaren, was er nur mit einem Hinweis auslegen wollte. Manchmal ist Ramban der eben in Rätsel spricht und macht es aber wunderschön und auch mit Rätsel, die von anderen dann aufgedeckt werden können. Also hat die Rätsel nicht so zusammengestellt, dass sie total unverständlich sind, sondern man muss sich damit auseinandersetzen und dann kann man entdecken, was er damit meint und entdeckt eigentlich, wie die Sache noch tiefer ist, als wir dachten. Das war der erste Ramban zur Parsha dieser Woche. Und ich höre mir gerne Ihre Kommentare und Fragen an.